Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facon. Letztes Wochenende fanden Regierungsratswahlen statt im Kanton Waadt. Und da gab es zwei Überraschungen. Erstens haben die Linken nun die Mehrheit und zweitens sind die Frauen in der Mehrheit. Ich habe unseren Beobachter Ron Hochuli gefragt, ob das unvorhersehbar war.
Von einer Überraschung zu sprechen, das wäre bestimmt übertrieben. Es ist ein Resultat, das in den letzten Wochen eigentlich alle erwartet hatten. Dennoch ist es eindeutig historisch. Es ist das erste Mal, dass die Waadt und sogar die gesamte Westschweiz eine Frauenmehrheit in einem Regierungsrat hat. Auch was die politische Zusammensetzung betrifft, ist es eine Premiere. Es gab schon mal eine linke Mehrheit in der Waadt, damals mit dem Kommunisten Joseph Zizadis in den 90er Jahren. Aber die Mehrheit war das Resultat einer Zusatzwahl und sie dauerte bloß 2 Jahre an. Hingegen diesmal beginnt eine neue Legislatur mit 3 SPlern, 1 Grünen und 3 Freisinnig-Liberalen. Und das sind tatsächlich neue Machtverhältnisse.
Und was lässt das für Änderungen erwarten?
Ja, in der Waadt sind nun alle gespannt, in erster Linie, ob ein Linker zum Beispiel, der sogenannte Übervater der SP, Pierre-Yves Maillard, nun die Präsidenz des Regierungsrates übernehmen wird. In der Waadt wird man ja innerhalb des Rates für ganze 4 Jahre als Präsident designiert. Hier gibt es keine jährlichen Rotationen. Und die Erwartungen bei den linken Wählern sind eigentlich groß. Doch bei politischem Personal zögert man. Schließlich ist das Präsidialamt ja bloß ein repräsentatives und dies würde man ja wahrscheinlich lieber dem freisinnigen Pascal Brulis überlassen, der dieses ehrenhafte Amt ja mag. Politisch gesehen wird es bestimmt auch neue Perspektiven geben, vor allem was die Investitionen des Kantons betreffen. Der bürgerlichen Mehrheit wurde nämlich oft vorgeworfen in den letzten Jahren, sie spare zu viel, sie denke nur ans Sparen, an die Schulden abzubauen und investiere zu wenig, habe zu wenig politische Vision. Und da haben die Linken schon einige Versprechen gemacht während der Kampagne, unter anderem eben bei Investitionen, die Infrastrukturen betreffen. Schließlich, und dies die zweite potenzielle große Veränderung ist das Steuerthema. Die Linken werden vermutlich weniger tolerant sein, was die Steuerpolitik betrifft. Die Waadt ist ja bekannt für eine sehr attraktive Steuerpolitik, sowohl für ausländische Unternehmen wie auch für reiche Ausländer, die pauschal besteuert werden.
Wir haben es jetzt gesagt, Ron Hochuli, die Gewinnerinnen und Gewinner, das sind die Linken im Kanton Waadt. Zu den großen Verlierern gehört dagegen die SVP, auch über den Kanton Waadt hinaus.
Eindeutig. Die SVP hat den Sitz von Regierungsrat Jean-Claude Mermoud, der im letzten Sommer im Amt gestorben ist, nicht halten können. Und das hängt eindeutig auch mit der Persönlichkeit und der politischen Einstellung von ihrem Kandidaten zusammen. Denn die SVP hatte eigentlich fast immer ein Mitglied in der Regierung, aber eben einer aus der Agrarlinie, aus der konservativen, aber doch eher milderen Linie. Hingegen Claude-Alain Voblet, der nun für diese Wahl kandidierte, ist viel eher auf Blocher-Linie, ein Hardliner, wie man sagt. Während der Kampagne hatte er zwar versucht, sich konsensfähig zu zeigen, doch seine Bemühungen waren umsonst. Und es fragt sich, wie lange es dauern wird, bis die SVP wieder Hoffnungen haben kann, einen Sitz zurückzuerobern. Denn die Agrarlinie im Kanton ist langsam am Aussterben und es fehlt der Partei ganz allgemein an politischem Personal für solch wichtige Ämter.
Gehen wir mal auf einen Kanton speziell ein, die Stadt Genf. Das könnte ja auch einen Zusammenhang haben mit dem, was sich in der Waadt ereignet hat. Dort geht es um die Nachfolge von Marc Müller und da gibt es eine Koalition zwischen dem Mouvement Citoyen Genevois und der UDC, also der SVP. Das ist eine Konstellation, die für beide Parteien vielleicht nicht gerade die beste ist, könnte nämlich ein Schuss sein, der kräftig nach hinten rausgeht. Wenn jetzt hier wiederum die Linke wie zu erwarten gewinnt, dann ist der ganze Arc Le Manique in linker Hand.
Jein. Eigentlich widerspiegeln die Exekutiven, auch wenn jetzt ein Linker in Genf gewählt würde und es zu einer linken Mehrheit kommen würde, entsprechen eben diese Exekutiven die Machtverhältnisse nicht ganz. Denn sowohl in der Waadt wie auch in Genf hat man im Großen Rat, das heißt in der kantonalen Legislative, eine bürgerliche Mehrheit. Doch wird immer wieder unterstrichen, dass eben die Linken tendenziell sehr gutes politisches Personal haben und auch dieses Personal fördern für solche Ämter, was den Bürgerlichen nur beschränkt gelingt in der Waadt und noch viel weniger in Genf. Und das widerspiegelt sich in zahlreichen Exekutiven, auch auf Gemeindeebene. Denn es sind nicht nur beide Kantone, die künftig links regiert werden könnten, falls eben die Mehrheit auch in Genf ins Schwanken gerät. Die großen Gemeinden in beiden Kantone, auch diese werden links regiert und haben den Trend quasi vorgelegt. Die Stadt Genf, die Stadt Lausanne, Nyon, Morges sind unter anderem alles Städte, die links regiert werden. Und vielleicht weniger, weil man den Linken eher traut in der Westschweiz, sondern ganz einfach, weil momentan die Linken bessere Köpfe haben. Und das geben auch die Exponenten aus dem bürgerlichen Lager zu.
Soweit also die Nachbereitung der Wahlen vom letzten Wochenende im Kanton Waadt. Kommen wir zu einem anderen Thema. Bleiben wir aber im Kanton Waadt, Ron Hochhohlin. Nach jahrelangem Zögern hat der Kanton nun für den Sack Poubell, für den Abfallsack, eine Gebühr eingeführt. Warum hat denn das eigentlich so lange gedauert?
Ja, bislang hatten nur zwei Kantone eine harmonisierte Sackgebühr eingeführt, Freiburg und vor kurzem Neuenburg. In allen anderen Kantonen waren es die Gemeinden, die entschieden, wie sie das Ganze regeln wollten. Und die meisten finanzierten die Abfallbeseitigung mit herkömmlichen Steuern. Die Gemeinden, die haben sozusagen an dieser Kompetenz auch gehangen, wenn man das so sagen kann. Nun kam es zu einem Problem, einem juristischen Problem. Das Bundesgericht urteile, dass eben in der Schweiz das Prinzip gelten soll, dass der Konsument für seinen Abfall auch direkt bezahlen soll, was natürlich nur mit einer spezifischen Gebühr gewährleistet ist. Und somit musste der Kanton Waadt vor kurzem den ganzen Prozess neu überdenken und nun diese Sackgebühr einführen.
Nun ist sie also hier eingeführt, aber was ist denn mit den anderen Kantonen in der Romandie?
Ja, wie gesagt, bloß Freiburg und Neuenburg sind soweit mit der Sackgebühr. In der Waadt, muss man auch noch sagen, sind es nur in Anführungs- und Schlusszeichen 200 Gemeinden, die nun eine Gebühr einführen, 200 von 320. Wobei man sagen muss, dass es die großen Gemeinden sind, die wichtigsten. Bleiben dann der Jura, das Wallis und Genf, die keine Gebühr haben und auch keine wollen. Am heftigsten hat Genf reagiert, und zwar aus außenpolitischen Gründen, wenn man das so sagen kann. Führe man nämlich eine Gebühr ein, dann würden viele Genfer ihr Abfall in Frankreich entsorgen. Und da hätten die Franzosen vermutlich wenig Freude. Und das Verhältnis zwischen dem benachbarten Frankreich und Genf ist ja sowieso schon genug angespannt, damit man nicht noch ein weiteres Problem kreiert, wenn ich das so sagen kann.
Aber gibt es denn nicht auch Abfallsacktourismus innerhalb der Romandie?
Doch, ganz klar. Das ist ein Grund, weshalb die Waadtländer Bräue nun eine Gebühr hat, weil bislang einige Freiburger in die waadtländische Bräue kamen mit ihrem Abfall. Und auch Lausanne, eine Stadt, die sich lange gegen die Einführung einer Gebühr wehrte, hatte letztendlich keine andere Wahl mehr, weil die umliegenden Gemeinden sich für eine Abgabe entschlossen hatten. Nun bleibt die Frage des Tourismus bestehen. Sie verlagert sich bloß, weil sich die Grenzen verändern zwischen den Regionen, die eine Abgabe haben, und anderen, die nach wie vor die Entsorgung über herkömmliche Steuern finanzieren.
Nun ist also diese Abfallsackgebühr in der Waadt eine beschlossene Sache. Gibt es denn auch schon Reaktionen in der Öffentlichkeit?
Absolut. Auf den Internetforen sprudelt es an Reaktionen. Viele beklagen sich über eine weitere Abgabe, 2 Franken für einen 35-Liter-Sack. Das sei für einige Leute und Familien nicht wenig und so sei die Abgabe auch ungerecht. Nun überlegen sich die Behörden, wie man Ausnahmen gestalten könnte, nach welchen Kriterien und vor allem, wie man allenfalls gratis Säcke an Bedürftige verteilen könnte. Im Weiteren haben viele Gemeinden leichte Steuersenkungen versprochen mit der Einführung der Gebühr, denn die Sackgebühr wird zum Beispiel in Lausanne die Steuererträge immerhin um 3 Prozentpunkte erhöhen. Dies soll nun kompensiert werden. Aber auch da fragen sich bereits einige unter der Bevölkerung, ob die Behörden ihr Versprechen einhalten werden. Denn die Stadt Lausanne zum Beispiel steht ja finanziell, weiß Gott, nicht besonders gut da.
Ein letztes Thema, Ron Hochhurli. Das Musée Olympique in Lausanne wird nächstens renoviert und umgebaut und da hat man eine Art interimistischer Lösung gefunden und zwar eine ganz eigenwillige. Wo geht man denn hin?
Das Musée Olympique zieht auf ein Schiff. Die Helvetia, ein Dampfer aus der Belle Epoque, ein fast 100 Jahre altes Schiff, das gerade vis-à-vis vom Museum andocken wird. Da werden die Besucher vom April bis im Oktober während den 2 nächsten Jahren die olympische Geschichte weiter entdecken können. So lange wird man brauchen, um das tatsächliche Musée Olympique zu renovieren oder besser gesagt in ein regelrechter Hightech-Palast zu entwickeln.
Und jetzt kann man sich vorstellen, dass da wohl nicht die ganze Sammlung mit aufs Schiff kommt.
Absolut, das Schiff bietet ja nur in Anführungs- und Schlusszeichen 650 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist nur etwa ein Viertel des Museums. Doch soll es ein spezielles Erlebnis sein, die Ausstellung eben auf dem Genfersee zu entdecken. Und die Lösung, die immerhin 2 Millionen Franken kosten wird, wird es erlauben, dass das Museum auf den Tourismusprospekten bleibt. Und das war sowohl den Behörden wie auch den Verantwortlichen des Museums sehr wichtig. Man rechnet ja bereits mit 100 bis 200.000 Besuchern in den 2 kommenden Jahren auf dem Schiff. Und für die Olympia-Fans, die mehr wollen, ist das Olympische Museum auch das erste in der Schweiz, das eine Partnerschaft mit dem Google Art Project entwickelt hat. So wird man bald den größten Teil der Kollektionen auf dem Internet besichtigen können.
Ron Hochhuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
In unserem Wochenrückblick schauen wir zuerst auf die Gemeindewahlen vom letzten Wochenende zurück. Ein Ergebnis, nämlich das aus Bellinzona, ließ aufhorchen. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was genau passiert ist.
Ja, in Bellinzona kann man wirklich von einem politischen Erdbeben sprechen, denn der bisherige Stadtpräsident Brenno Martignoni, seit 8 Jahren im Amt, wurde abgewählt. Und die SP hat 3 Sitze in der Exekutive erobert. Bisher hatte sie nur einen Sitz. Die FDP hat 3 Sitze und die CVP hat noch einen Sitz, spielt das Zünglein an der Waage. Also das Municipio, die Stadtregierung, wurde da wirklich vollkommen neu konstituiert.
Dieser Stadtpräsident Brenno Martignoni, 8 Jahre im Amt und jetzt plötzlich die Abwahl. Wie erklärt sich denn dieses Ergebnis?
Ja, ich denke, Brenno Martignoni war eine sympathische und ist eine sympathische Persönlichkeit, die aber auch die Leute irgendwie am Ende genervt hat. Er war, wie gesagt, seit 2004 im Amt. Damals war er noch FDP-Mann. Er wurde als Freisinniger gewählt und man muss auch wissen, dass Bellinzona seit Menschengedenken von den Freisinnigen regiert wird. Doch er änderte dann seine Meinung, er sprang zur SVP, aber nach kurzem war es ihm auch da wieder nicht recht und so gründete er eine eigene Liste Noce, also den Nussbaum. Und ich denke, dass einige Bürger und Wähler dann doch etwas verwirrt waren von diesem Sprung und dieser neuen politischen Couleur. Besonders wichtig aber war, dass unter ihm sehr, sehr viele Streitigkeiten im Municipio waren. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden funktionierte da überhaupt nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dass sich viele Wähler jetzt erhoffen, dass es durch diesen Wechsel wieder eine etwas ruhigere Art der Regierungsführung in Bellinzona gibt.
Nun gibt es also einen neuen Stadtpräsidenten und der heißt Mario Branda, kommt von der SP. Ist der jetzt der richtige Mann für diesen Job? Das ist doch eine große Aufgabe, die da bevorsteht.
Ja, das wird sich zeigen. Ich muss nochmal daran erinnern, Mario Branda ist ein Mann von der SP, wie gesagt. Und erstmals wird damit die Stadt unter der Linken geleitet. Und es wird bestimmt interessant zu sehen, was da passiert. Mario Branda ist ganz sicher ein aufstrebender Star in Anführungsstrichen, der SP nicht nur in Bellinzona, sondern auch kantonal. Er kommt ja aus der Justiz. Er hat vor einem guten Jahr seinen Job als Staatsanwalt aufgegeben, um sich bei den Kantonswahlen für das Regierungsamt zu bewerben. Das hat nicht ganz geklappt, aber er ist sehr viel aufgetreten. Er hat da sehr viel positives Feedback bekommen und er hat sich als eloquenter und schlauer Mann dargestellt. Er sitzt heute auch im Großrat und ich denke, er kann als Stadtpräsident von Bellinzona da schon wahrscheinlich eine Bella Figura machen, wie man auf Italienisch sagt.
Nun, Gerhard Lob, ein wahres Erdbeben, haben Sie gesagt, was Bellinzona angeht. Gab es denn in anderen Gemeinden ähnliche Bewegungen?
Nein, nicht in diesem Maße. Bellinzona bleibt da ein Einzelfall. Ich möchte erwähnen, dass unter den wichtigen Städten, in denen gewählt wurde, war Locarno. Dort hat sich die FDP einmal mehr durchgesetzt. Carla Speziali wurde als Stadtpräsidentin bestätigt. Und interessant vielleicht auch Chiasso, die Grenzstadt. Dort hat ebenfalls der FDP-Stadtpräsident Moreno Colombo sich durchgesetzt. Und die Stimmen der FDP stark ausweiten können. Also dieser große Sturm auf die Municipi, also auf die Gemeindeexekutiven und Legislativen, die von der Lega angekündigt war, wurde abgewehrt, muss man sagen. Sie haben schon einige Sitze erobert, aber doch nicht in dem Ausmaß, wie es Giuliano Bignasca, der Lega-Chef, vorher verkündet hatte. Er hatte ja gesagt, wir verdoppeln unsere Anzahl der Mandate in diesen Gremien.
Und wie sieht es denn in Lugano aus, der größten Tessiner Stadt?
Lugano habe ich nicht erwähnt, weil eben in Lugano gar nicht gewählt wurde. Lugano hat ja mehrere Gemeindefusionen beschlossen mit Anrainergemeinden und das führt eben dazu, dass in Lugano erst 2013 gewählt wird, also erst in einem Jahr. Und insofern gab es von dort im Moment nichts zu vermelden. Das ist natürlich schade aus politischer Sicht, denn es ist, wie gesagt, die größte Tessiner Stadt, die einflussreichste. Und man ist immer sehr gespannt, was dort passiert.
Beim nächsten Thema, Gerhard Lob, kommen wir auf die blockierten Quellensteuern der Grenzgänger zu sprechen. Diese Woche haben die 5 führenden Wirtschaftsverbände im Tessin dafür plädiert, diese Gelder freizugeben. Das überrascht doch einigermaßen. Wieso kommt denn dieser Vorschlag gerade jetzt?
Ja, die Wirtschaftsverbände haben die Situation analysiert und sie wollen vor allem eines. Sie wollen nämlich, dass die Schweiz von der sogenannten Blacklist in Italien gestrichen wird, denn diese Blacklist bringen unglaubliche Komplikationen für die Unternehmungen mit sich, die in Italien tätig sind. Das ist eine Bürokratie und ein Papierberg, den es immer zu bewältigen gibt, wenn etwa Lieferungen nach Italien gemacht werden. Und diese Wirtschaftsverbände sind der Meinung, dass man sich im Moment in einer Sackgasse befindet. Nämlich diese eingefrorenen Steuergelder vom letzten Jahr sollten daher freigegeben werden, um ein positives Zeichen zu setzen. Umgekehrt können dann Italien die Schweiz von den Blacklist streichen. Und das wird eben gefordert, weil laut dieser Wirtschaftsverbände das die einzigen Themen sind, in denen eine wirklich bilaterale Verhandlungskraft gegeben ist.
Letztes Jahr hat doch der Kanton Tessin seine Forderungen auch mit der Aufnahme von Verhandlungen über ein Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Italien verbunden. Ist davon jetzt nicht mehr die Rede?
Es wird davon geredet, aber die Verbände sind in ihrer Analyse zum Schluss gekommen, dass Italien im Moment keinen bilateralen Verhandlungsspielraum besitzt, weil sich Italien unter der Regierung Monti eben darauf geeinigt hat, praktisch dieses Steuerabkommen via Brüssel zu verhandeln. Und daher sagen die Verbände, wir müssen auf diesen Entscheid zurückkommen. Wir verhandeln über Dinge, über die wir wirklich verhandeln können, also die in bilateraler Kompetenz sind. Die Blacklists sind in der Kompetenz Italiens und die eingefrorenen Quellensteuern der Grenzgänger sind in unserer Kompetenz. Wir müssen uns dort einigen und alles andere weglassen. Aber sie sagen im Übrigen auch, wenn Italien nach der Freigabe der Gelder jetzt nicht einlenken sollte und weiter die Blacklist führt, sollte man auch für die Grenzgängersteuern 2011 dasselbe machen und auch dort wieder einführen. Also dieses Druckmittel bleibt im Hintergrund.
Ein letztes Thema, Gerhard Lob, ein touristisches Thema diese Woche und damit rechtzeitig vor Ostern. wurde eine Touristenkarte unter dem Namen Ticino Discovery Card präsentiert, welche die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel und der touristischen Bahnen zulässt. Und das ist ein Novum für das Tessin.
In der Tat, denn was man aus vielen anderen touristischen Regionen kennt und wo es schon üblich ist, das war im Tessin zwar schon lange gewünscht, aber eine sehr schwierige Geburt, denn man musste viele Partner unter einen Hut bringen, man musste Interessen ausgleichen und ich erinnere daran, dass man seit 2008 von dieser Karte gesprochen hat, da wurde sie aufgegleist und erst jetzt, also praktisch 4 Jahre später, ist es gelungen.
Eine lange Zeit für eine Karte, aber jetzt hat man sie und wie funktioniert jetzt diese Karte ganz genau?
Also rein äußerlich ist es eine Chipkarte im Kreditkartenformat und sie kostet im Übrigen 87 Franken für 3 Tage und für Erwachsene und sie berechtigt dann dazu, alle öffentlichen Verkehrsmittel im Kanton Tessin zu benutzen, das heißt die Bahnen, SBB, Postautos, Regionalverkehr, aber auch touristische Bahnen, das sind insbesondere die ganzen Seilbahnen und die Standseilbahnen, dazu kommen dann noch Museen sowie Attraktionen wie Lido, also die Bäder oder auch Freizeitanlagen wie Swiss Miniatur.
Aber den Preis haben wir jetzt schon mal erwähnt, 87 Franken für 3 Tage, das scheint jetzt doch ein bisschen teuer.
Ja, das habe ich auch gehört von einigen Seiten. Zum einen muss man erwähnen, wer einen Halbtags hat, kann da nochmal 10 Franken sparen, dann kostet 77. Aber ich denke, man muss auch sehen, was das Angebot ist. Und gerade Seilbahnen, das wissen wir, die sind zum Teil schon relativ teuer, wenn man nur mal eine Fahrt macht. Das heißt, wenn man Retour fährt auf Kadada zum Beispiel, kostet das 36 Franken hin und zurück für einen Erwachsenen. Also wenn man diese Karte über 3 Tage wirklich schlau ausnutzt und viel macht, dann kann man das schon amortisieren. Aber natürlich sind auch die Promotoren gespannt zu sehen, wie die Reaktionen sein werden auf diese Karte und ob die Touristen auch bereit sind, sich mit dieser Karte dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Kanton zu bewegen. Denn man muss sich keine Illusion machen, viele werden weiterhin mit dem Auto anreisen und wenn dann das Auto vielleicht vor der Ferienwohnung steht oder vorm Hotel, werden sie vielleicht auch dieses benutzen. Also man ist sehr gespannt, wie das Feedback auf diese Karte sein wird. Und man will im Übrigen auch natürlich Einheimische dazu bekommen, die vielleicht mal zu lösen und den Kanton wieder neu zu entdecken. Aber auch da muss man sehen, ob die Tessiner selbst dieses Angebot so annehmen werden. Es war auf jeden Fall eine schwierige Geburt und die Erwartungen sind nun groß.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören die RS4 News, als nächstes hier die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.